Radio SRF.
Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. US-Außenminister John Kerry warnt Pyongyang vor einem Raketenstart. Und China?
China könnte sozusagen das System zwingen, sich auf einen eher einlenkenden Kurs zu begeben. Aber auf der anderen Seite hat China kein Interesse an einem Systemwechsel in Nordkorea und wird vor einem solchen Schritt auch zurückschrecken.
Wir sprechen mit der Expertin für chinesische Außenpolitik. Gesundheitsminister Alain Berset einigt sich mit der Pharma auf tiefere Medikamentenpreise. Doch der nächste Knatsch steht vor der Tür. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann will Gas aus Aserbaidschan. Die Schweizer Gasversorger fragen, wozu? Und die EU-Außenbeauftragte über ihren Job.
I've often described it as trying to fly a plane while you're building the wings at the same time.
Weltpolitik machen ist wie fliegen und gleichzeitig die Flügel bauen. Klingt gefährlich und ist es auch nicht nur für die Politikpiloten. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Der amerikanische Außenminister war heute in Südkorea. Von Seoul aus hat er den Druck auf Nordkorea erhöht, keine Mittelstreckenrakete zu zünden. Die USA würden einen solchen Raketenstart als provokativen Akt auffassen. In den USA wächst die Sorge, die neueste Korea-Krise könnte gefährlicher sein als vergangene. Aus Washington, Beat Zoltemann.
John Kerry äußerte sich nach Gesprächen mit dem südkoreanischen Außenminister in Seoul klipp und klar.
We are all united in the fact that North Korea will not be accepted as a nuclear power.
Die USA, Südkorea und die internationale Gemeinschaft seien sich einig, dass Nordkorea nie als Atommacht toleriert werde. Wenn Nordkorea Mittelstreckenraketen testen würde, wäre das ein großer Fehler.
The United States will, if needed, defend our allies and defend ourselves.
Er wolle im Auftrag von Präsident Barack Obama unterstreichen, dass die USA, falls nötig, ihre Verbündeten und sich selber verteidigten. Eine deutliche Warnung an Nordkorea und auch eine Botschaft ans eigene Publikum in den USA. Dort steigt die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts. In den vergangenen Wochen hat Kim Jong-un mit atomaren Angriffen gegen Südkorea, Japan und die USA gedroht. Diese Drohung hat gestern zusätzliches Gewicht erhalten. Während einer Anhörung in Washington wurde bekannt, dass der amerikanische Militärgeheimdienst DIA davon ausgeht, dass Nordkorea schon heute fähig ist, Raketen mit Atomsprengköpfen auszurüsten. Das wäre neu. Ob dies stimme, wollte ein Abgeordneter von General Martin Dempsey wissen, dem höchsten Militärvertreter der USA.
And your question is, do I agree with the DIA's assessment?
Yes.
Well, I haven't seen it, and you said it's not publicly released, so I choose not to comment on it.
Dieser wich aus. Seither sind die US-Medien am Spekulieren, mehrere nicht namentlich zitierte US-Beamte dementieren, Experten kommen zu keinem eindeutigen Schluss. Auch ist unklar, ob weitere Geheimdienste die Gefahr gleich hoch einschätzen. Der Militärgeheimdienst ist schon beim Irakkrieg durch forsche und im Nachhinein falsche Analysen aufgefallen. Unklar ist schließlich auch, welcher Weg aus der Krise führen könnte. Außenminister Kerry sagte, er hoffe, China werde sich als einziger Verbündeter Nordkoreas stärker einbringen.
Und wie Kerrys Druck auf China stärker sich in Nordkorea zu engagieren, wie das in Peking ankommt, Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Silvan Fischer.
Medikamente werden in der Schweiz günstiger. Bis Ende 2015 gelte der Auslandspreis eines Medikaments als Richtwert, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Für die Versicherten und die Krankenkassen bedeutet das Einsparungen von rund 240 Millionen Franken pro Jahr. Für die Zeit nach 2015 seien der Bund und die Pharmaindustrie weiter im Gespräch. Die Bundesanwaltschaft untersucht, ob Gelder des griechischen Ex-Verteidigungsministers Akis Tsochatsopoulos mit Schweizer Hilfe gewaschen wurden. Das bestätigte Bundesanwalt Michael Lauber gegenüber Radio SRF. Im Visier der Ermittler stehen Offshore-Gesellschaften, die von der Schweiz aus verwaltet wurden. Im Rahmen des Verfahrens seien in der Schweiz rund 10 Millionen Franken blockiert worden, so Lauber. Tsochatsopoulos war 2012 verhaftet und im März wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Nach der Festnahme hatten mehrere Banken die Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes alarmiert. Der Schweizer Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat in Aserbaidschan erneut für den Bau einer Gaspipeline mit Schweizer Beteiligung geworben. Die Leitung würde von Aserbaidschan durch die Türkei und Griechenland nach Italien führen. Die Pipeline sei wichtig für die sichere Versorgung der Schweiz mit Erdgas, argumentierte der Bundesrat. Schneider-Ammann besucht mit 20 Vertretern aus der Privatwirtschaft auch das zentralasiatische Land Kasachstan. Die 13 Kantone entlang der Gotthard-Eisenbahnachse kritisieren den Nationalrat. Dieser solle die Vorlage zur Bahninfrastruktur möglichst bald verabschieden und keine Kürzungen vornehmen. Wenn die geplanten Zufahrten zur NEAT nicht rechtzeitig gebaut werden könnten, sei die Verlagerungspolitik für den Güterverkehr gefährdet, schreiben die Kantone in einer Mitteilung. Zypern erhält von der Eurogruppe und dem Internationalen Währungsfonds insgesamt 10 Milliarden Euro. Darauf haben sich die Finanzminister der 17 Euro-Staaten in Dublin geeinigt. Das Hilfspaket muss noch von den nationalen Parlamenten genehmigt werden. Trotz der Unterstützung fehlen Zypern nach eigenen Angaben noch 13 Milliarden, die es selber aufbringen muss. Ein zyprischer Regierungssprecher sagte dazu, weder die Banken noch deren Kunden müssten zusätzliche Lasten tragen. Die Euro-Finanzminister sagten zudem Ja zu längeren Laufzeiten für die Hilfskredite für Irland und Portugal. Beide Länder sollen demnach 7 Jahre mehr Zeit erhalten, um die Hilfskredite zurückzuzahlen. Unterdessen hat die portugiesische Regierung festgelegt, wie sie die Finanzen des Landes verbessern will. Sie spart in anderen Bereichen, als sie bisher plante. 600 Millionen Euro kürzt Portugal bereits in diesem Jahr, statt 2014. Betroffen seien vor allem die Bildung, das Gesundheitswesen und die Sozialleistungen, teilt die Regierung mit. Diese Kürzungen seien nötig, weil das portugiesische Verfassungsgericht einen Teil der zuvor geplanten Sparmaßnahmen als verfassungswidrig eingestuft hatte. In Deutschland hat die Sozialversicherung im letzten Jahr einen Überschuss von fast 16 Milliarden Euro erzielt. Grund dafür sei die gute Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt, teilte das Statistische Amt mit. Die deutsche Sozialversicherung umfasst die Altersrente sowie die Kranken- und Arbeitslosenversicherung. Die EU-Kommission droht Ungarn wegen der umstrittenen Verfassungsänderungen mit einem Verfahren. In einem Brief schreibt EU-Kommissionspräsident Barroso, es gebe schwere Bedenken, dass Ungarn mit den Verfassungsänderungen gegen Gesetze der EU verstoße. Es geht dabei unter anderem um das Verbot von politischer Werbung in privaten Fernseh- und Radiostationen und darum, dass Obdachlose künftig gebüßt werden können, wenn sie auf der Straße leben. In Frankreich dürfen homosexuelle Paare künftig heiraten und Kinder adoptieren. Nach der Nationalversammlung hat auch der Senat das Gleichstellungsgesetz in erster Lesung bewilligt. Der FC Basel tritt im Halbfinale der Europa League gegen den englischen Spitzenverein Chelsea an. Ausgelost wurden in Nyon auch die Spiele der Champions League. Borussia Dortmund trifft im Halbfinale auf Real Madrid und Bayern München spielt gegen Barcelona. Der Bahnbetrieb auf der Linie Olten-Luzern ist seit dem Mittag gestört. Ein Güterzug hat zwischen Surse und Sempach die Fahrleitung beschädigt. Wie lange die Störung noch dauert, ist unklar. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.761 Punkten, ein Minus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.833 Punkten, ein Minus von 0,2%. Der Euro wird zu 1.21,68 gehandelt und der Dollar zu 92,94. Das Wetter. Morgen ist es teils sonnig, teils hat es dichtere Wolkenfelder. Die Temperatur liegt zwischen 15 und 18 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Wieso so zahm? Die Frage zu Chinas Nordkorea-Politik. Werden sie wirklich billiger? Die Frage zum Kompromiss bei den Medikamentenpreisen. Brauchen wir das wirklich? Die Frage zum Gas aus Aserbaidschan. Dann.
La distruzione è arrivata a un livello tale che. Un discorso tragico che fa male.
Diese Verschandelung tut weh, sagt der Gemeinderat aus Locarno das Tessin, erschreckt über seine Landschaft. Und, auch ein Grund zu erschrecken, die Weltpolitik befindet sich im Blindflug. Echo der Zeit. US-Außenminister John Kerry ist auf Asientour. Hauptthema seiner Reise Nordkorea und seine Drohung, eine atomare Rakete zu zünden. In Seoul hat Kerry heute den Südkoreanern versichert, die USA würden sie zur Not verteidigen. In Peking wird er wohl versuchen, China dazu zu bringen, Nordkorea stärker unter Druck zu setzen. Ich habe Nele Nösselt, Spezialistin für chinesische Außenpolitik beim GIGA-Institut für Asienstudien in Hamburg, gefragt, wie offen ist Peking für das amerikanische Drängen auf eine härtere Linie gegenüber Nordkorea?
Nun, offiziell betont China immer wieder, auch in diplomatischen Erklärungen, eine eigenständige und unabhängige Außenpolitik zu verfolgen. Und das bedeutet nun wiederum, dass auch mit Blick auf das Drängen der USA sich China davor verwarnen wird, dass China sozusagen davor zurückschrecken wird, direkt auf diesen Kurs einzusteigen. Verschiedene Berichte in den chinesischen Medien in der vergangenen Tage haben auch dargelegt, dass China ganz konkret eigene Ideen hat, wie der Konflikt mit Nordkorea beigelegt werden könnte.
Welche denn?
Es geht vor allem um Dialogmechanismen, es geht um friedlichen Ausgleich, im Prinzip eine Fortsetzung, wenn man so will, der Sechs-Parteien-Gespräche, die wir schon einmal hatten.
Hätte denn China überhaupt den nötigen Einfluss, das Regime in Pyongyang zu Konzessionen zu zwingen?
Nun, grundsätzlich ist China ein wichtiger Verbündeter Nordkoreas, vielleicht auch ein wenig gezwungenermaßen heutzutage. 90% der Energieimporte Nordkoreas stammen aus China. Und etwa 45% der Nahrungsmittelimporte. So erklären sich auch ein bisschen die hohen Erwartungen an China, die international geäußert werden. China könnte nun diesen Hebel umlegen und könnte sozusagen das System zwingen, sich den Sanktionen gemäß auf einen eher einlenkenden Kurs zu begeben. Aber auf der anderen Seite hat China kein Interesse an einem Zusammenbruch oder an einem Systemwechsel in Nordkorea und wird daher vor einem solchen Schritt auch zurückschrecken.
Aber China kann auch kein Interesse daran haben, dass Nordkorea droht, eine Rakete mit atomarem Sprengkopf zu zünden.
Das sicherlich nicht. Die Frage ist nun, ob es sich hier um eine symbolische Erklärung handelt oder ob dieser Erklärung auch wirklich Taten folgen werden. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder das gleiche Szenario erlebt, auch unter der früheren koreanischen Führung. Es gab immer wieder solche Atomprogramme, es gab immer wieder den Test von Raketen und daraufhin Sanktionen durch die UN und daraufhin dann doch irgendwie ein Ausgleich, ein Einlenken. Und dieses Einlenken wiederum hat auch immer wieder die nordkoreanische Führung bestärkt. Das kann vielleicht auch erklären, dass auch der neue Herrscher, der ja noch nicht so lange im Amt ist, Kim Jong-un, derzeit diesen gleichen Kurs, wenn auch etwas konfrontativer, verfolgt.
Vorderhand ist ja noch unklar, ob Nordkorea wirklich in der Lage ist, einen solchen atomaren Raketensprengkopf zu bauen. Angenommen, Nordkorea kann das. Würde das etwas ändern an der Position Chinas?
Nun, China sieht sich ja durchaus umgeben von vielen Atommächten. Insofern direkt würde das vielleicht nichts ändern, da China ja nicht konkret von Nordkorea bedroht wird gegenwärtig. Allerdings sieht sich China involviert in einen sich zuspitzenden Konflikt, der jederzeit eskalieren kann, der auch außer Kontrolle geraten kann, beispielsweise wenn es zu Missverständnissen kommt. Und dann wäre natürlich das Szenario gegeben, dass China plötzlich auf Seiten Nordkoreas den US-amerikanischen Truppen, die dann natürlich für Südkorea eingreifen, entgegenstünde. Und das wiederum wäre ein Konflikt, den China auf keinen Fall haben möchte. Insofern hat China natürlich ein Interesse daran, dass auch Nordkorea das Atomprogramm einstellt und keine provokativen Schritte unternimmt gegenüber Südkorea oder den USA.
China verfolgt dabei aber eine widersprüchliche Strategie. Einerseits, Sie sagen es, plädiert China für diplomatische Kontakte, für Gespräche, liefert Öl und Nahrung nach Nordkorea. Gleichzeitig unterstützt China aber auch die schärferen UNO-Sanktionen. Wie geht das alles zusammen?
Das erklärt sich daraus, dass die Handlungen Nordkoreas auch aus Sicht der Pekinger Regierung durchaus eine Provokation darstellen. Chinas Interesse für die Region Asien-Pazifik ist in erster Linie Stabilität und der Status quo. Nordkoreas Handlungen stellen eben genau diesen Status quo in Frage. Und insofern erklärt sich, dass China immer wieder, wenn es zu einem Atomtest kam in den vergangenen Jahren, auch eben jetzt 2013, durchaus willens war, diese Sanktionen zu unterstützen. Nicht mit dem Ziel, wie gesagt, das System zu destabilisieren, sondern eigentlich mit dem Ziel, diese bestehenden Machtverhältnisse in Asien und Pazifik zu stabilisieren. Denn wir müssen ja auch bedenken, dass in China im Frühjahr, also jetzt gerade im März 2013, ein Führungswechsel stattgefunden hat und dass die neue Regierung erstmal ihre politische Macht konsolidieren möchte, jeder Konflikt, sei es der Inselkonflikt mit Japan, sei es eben jetzt diese Nordkorea-Problematik, ist natürlich auch eine Gefahr für die Persistenz des politischen Regimes in Peking.
Die chinesisch-nordkoreanische Bruderschaft geht ja zurück auf eine geteilte historische und ideologische Basis. Aber gibt es die heute überhaupt noch?
Nun, das ist natürlich insofern problematisch, als sich die VR China seit 1978 in eine sehr eigene Richtung entwickelt hat. Sie hat Wirtschaftsreformen eingeführt, die zur Folge hatten, dass wir heute ein sehr hybrides System haben. Zwar formal weiterhin eine Planwirtschaft, aber eigentlich doch einen Turbokapitalismus in Peking, also nicht nur in Peking, in China. Wiederum, Nordkorea scheint von China gelernt zu haben. Man hat 2004 eine Sonderwirtschaftszone eröffnet zwischen Süd- und Nordkorea, die allerdings vor kurzem von Nordkorea aufgekündigt wurde. Dennoch, diese Experimente, eine Sonderwirtschaftszone einzuführen, sind durchaus Schritte, die auch China einmal eingeleitet hat. Ähnliche Experimente gibt es bei der Eröffnung von sogenannten Versorgungsgärten, dass also jetzt auch die Bauern entsprechend für die eigene Produktion dort anbauen können. China hat natürlich eine ganz andere Entwicklung durchlaufen, die dazu führt, dass nicht nur das Wirtschaftssystem liberalisiert worden ist, sondern dass wir auch eine diversifizierte Gesellschaftsstruktur heute haben. In Nordkorea ist dann doch die Partei weiterhin sehr stark darauf bedacht, keine Form der Pluralisierung zuzulassen. Und im Prinzip haben wir ein sehr erstarrtes System vor uns. Und es könnte möglicherweise Interesse Chinas sein, eine stärkere Wirtschaftsreform in Nordkorea anzustoßen. Denn damit wäre eben kein Regimewandel vorausgesagt, sondern nur eine stärkere Liberalisierung und damit auch eine Relativierung der Gefahr, die von Nordkorea ausgeht.
Es heißt, die persönlichen Beziehungen von Chinas Spitze zu Nordkoreas Diktator Kim Jong-un sei viel distanzierter als die zu seinem Vater oder zu seinem Großvater. Spielt das eine Rolle?
Das könnte eine Rolle spielen. Denn es scheint so, dass sich Kim Jong-un seinerseits nicht um direkte Kontakte zur politischen Führung in Peking bemüht hat. Das heißt, dass er einen sehr viel eigenständigeren Kurs fährt und damit auch für China unberechenbarer wird.
Nele Nösselt ist China-Expertin am Hamburger GIGA-Institut für Asienstudien. Medikamente sind teuer. Zu teuer, fand der Bundesrat und beschloss vor einem Jahr, die Medikamentenpreise zu senken. Die Pharmabranche war entsetzt, protestierte, klagte und verhandelte. Heute nun sind sich Bundesrat und Pharma also einig geworden. Aber wohl nicht für lange. Geraldine Eicher.
2.500 Medikamente werden definitiv günstiger. Bis 2015 um 720 Millionen Franken. Gesundheitsminister Alain Berset freut sich über den Kompromiss. Aber nicht sein Erfolg sei wichtig, sondern der Erfolg zugunsten der Patientinnen und Prämienzahler.
Das ist eine riesige Differenz. 720 Millionen Franken pro Jahr. Das ist die größte Preismodifikation bei den Medikamenten der letzten Jahre. Und das macht mehr oder weniger 2-3% Prämien.
Ursache des Streits war die Grundlage, auf der der Bundesrat vor einem Jahr die Medikamentenpreise berechnet hat. Er hat nämlich nur den Auslandspreisvergleich beigezogen. Wegen des schwachen Euros und des starken Frankens resultierte für die Schweiz so eine Preissenkung. Das wollte die Pharmabranche nicht hinnehmen. Sie reagierte mit Beschwerden beim Bundesgericht. Diese Beschwerden wird sie nun zurückziehen. Das ist ein Teil des Kompromisses. Die Pharmabranche verzichtet auf die Rechtsverfahren und auf die Mehreinnahmen, die sie ohne Preissenkungen hätte. Der Bundesrat umgekehrt wird die Zulassung von neuen Medikamenten beschleunigen.
Ich glaube, wir haben eine ausgewogene, gute, einvernehmliche Lösung gefunden. Es war nicht immer einfach. Ich bin da um Verhandeln, auch hart, wenn es nötig wird. Aber am Ende brauchen wir immer eine Lösung. Ich bin aber da jetzt sehr froh, dass wir diese Lösung gefunden haben.
Von den schnelleren Zulassungen profitiert die Pharmaindustrie. Sie kann rasche Geld mit den neuen Medikamenten verdienen. Aber keine 720 Millionen Franken, sagt Thomas Queni von Interpharma, dem Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen. Das heiße für sie,
die Kröte der Preissenkungen im laufenden und nächsten Jahr zu schlucken.
Der Kompromiss freut Priska Birrer-Heimo, SP-Nationalrätin und Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz. Dass die Pharmalobby so viele Konzessionen gemacht habe, sei wohl nicht ganz freiwillig, vermutet sie.
Dass man nun auf diese Einigung kommt, könnte auch darauf hindeuten, dass man vor Gericht keine Chance hätte seitens Pharma, wenn man jetzt gemeint hätte, man könnte das rückgängig machen.
So oder so, dieser Streit ist beigelegt. Der nächste schwillt aber schon. Bereits laufen Verhandlungen über die Preise nach 2015. Da will sich die Pharmaindustrie durchsetzen, will, dass nicht mehr einzig die Auslandspreise bei der Berechnung eine Rolle spielen, sondern auch der therapeutische Quervergleich. Das bedeutet, dass in den Preis auch der neue Nutzen eines Medikaments eingerechnet werden soll. Ein Punkt sei dabei wichtig, sagt Thomas Kueni von Interpharma.
Wir sprechen nie darüber, dass dann die Preise wieder steigen. Es ist höchstens die Frage, in welchem Umfang man rein auf die Währungsfluktuation ausgerichtet ist.
Schön wär's, schmunzelt Konsumentenschützerin Priska Bierer-Heimo.
Die Erfahrungen bisher waren ja nicht so. Bisher mussten wir ja um jede gerechtfertigte Preissenkung kämpfen. Und von daher muss ich sagen, halte ich solche Aussagen im Moment nicht für sehr glaubwürdig.
Die Pharmalobby geht davon aus, dass Alain Berset künftig bereit ist, beim Nutzen der Medikamente Konzessionen zu machen. Ob wirklich und wie weit, das lässt der Gesundheitsminister aber offen. Er genießt lieber den Sieg aus dem Streit in der ersten Runde, bevor er sich Punkte im Kampf um den Sieg in der nächsten Runde vergibt.
Der effektive Nutzen eines Medikaments soll also künftig den Preis mitbestimmen. Deutschland, Frankreich und England haben mit solchen Kosten-Nutzen-Studien bereits Erfahrung gemacht. Klaus Ammann.
Eine neue Therapie gegen Brustkrebs kostet schnell einmal 100.000 Franken pro Jahr. Dieser Preis hat, wenn er hier festgesetzt wird, bereits eine Vorgeschichte. Die meisten Medikamente werden nämlich zuerst auf dem größten Markt, in den USA, zugelassen und erhalten dort einen Preis. Birgit Kullhoff, Finanzanalystin bei der Privatbank Rahn und Bodmer.
Dort gibt es eigentlich zwei Abwägungen, die ein Pharmakonzern treffen muss. Man möchte natürlich das höchstmöglichste Volumen bei dem bestmöglichsten Preis erlangen und dementsprechend versucht man da das Optimum auszutarieren.
Sprich, in den USA lässt die Regierung den Pharmaunternehmen freie Hand bei der Festsetzung der Medikamentenpreise. Anders die europäischen Staaten, sie verhandeln mit den Pharmafirmen. Dabei spiele der US-Preis, auch wenn er beispielsweise in der Schweiz nicht offiziell als Referenz gilt, inoffiziell eine wichtige Rolle, sagt Birgit Kullhoff.
Dieser US-Preis gilt dann irgendwo im Hintergrund als Richtpreis, den man nimmt und dann quasi Discounts in Europa anbietet.
Discounts deshalb, weil verschiedene europäische Staaten neue Medikamente einer strengen Kosten-Nutzen-Analyse unterziehen, sprich, die neuen werden verglichen mit bestehenden Produkten. Ohne Zusatznutzen kein höherer Preis. Laut Birgit Kullhoff zeigt dieses System in Deutschland Wirkung.
Für die Pharmaunternehmen stellt sich dann natürlich in einer ganz frühen Phase der Entwicklung schon die Frage, können wir den Kriterien genügen? Und eigentlich sollte sich jedes Unternehmen dann auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt entschließen, lieber ein Medikament sterben zu lassen, also das nicht weiterzuentwickeln, wenn man sich nicht sicher ist, dass man wirklich ein Produkt hat, das wesentliche Vorteile gegenüber den bestehenden hat.
In Großbritannien andererseits ist klar festgelegt, wie hoch die Kosten für lebensverlängernde Maßnahmen sein dürfen, sprich, wie viel ein zusätzliches Lebensjahr kosten darf. Überschreitet eine neue Therapie diese Kostengrenze, wird das Medikament nicht zugelassen. Eine solche Handhabe fehlt den Schweizer Behörden derzeit. Hier möchte ausgerechnet die Pharmabranche selbst, dass die Wirksamkeit eines Medikaments bei der Preisfestsetzung mit einbezogen wird. Kosten-Nutzen-Analysen à la Deutschland oder Großbritannien lehnt der Branchenverband Interpharma aber vehement ab. Diese Modelle seien viel zu einschränkend und würden Medikamente rationieren, heißt es. Mit Kosten-Nutzen-Analysen können offenbar völlig unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Während die Behörden, bis jetzt vor allem im Ausland, damit tiefere Preise durchsetzen wollen, hofft die hiesige Pharmabranche damit, künftig weniger von Wechselkursen und Auslandpreisen abhängig zu sein.
Klaus Ammann. Es ist 6:06. Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit verbauten Tessiner Hügeln und orientierungsloser Weltpolitik. Zuerst aber Gas aus Aserbaidschan. Das ist wichtig für die Versorgungssicherheit der Schweizer Wirtschaft, hat Bundesrat Johann Schneider-Ammann heute in Baku wieder einmal gesagt und damit auch für eine neue Gaspipeline geworben. Ein Milliardenprojekt, an dem auch der Schweizer Stromkonzern Axpo beteiligt ist. Die Schweizer Erdgasversorger widersprechen dem Bundesrat. Die Schweiz brauche kein Gas aus Aserbaidschan, sagt ihr Branchenverband. Christian von Burg.
Ilham Aliyev heißt der Präsident von Aserbaidschan. Interessant für die Schweiz ist dieser autokratische Herrscher vor allem darum, weil er über große Öl- und Erdgasfelder verfügt. Und so reisen Schweizer Bundesräte regelmäßig nach Baku ans Kaspische Meer. Moritz Leuenberger war da, Pascal Couchepin, Micheline Galmiret, Doris Leuthardt und derzeit Johann Schneider-Ammann. Er hat heute Morgen bei Aliyev persönlich lobbyiert für den Bau der sogenannten Trans-Adriatic Pipeline, kurz TAP. Departementssprecher Erik Reumann ist mit dabei in Baku und bestätigt Schneider-Ammanns Anliegen.
Er wollte einfach nochmal klar unterstreichen, dass die Schweiz interessiert ist, dass das TAP-Projekt realisiert wird.
Die TAP-Pipeline soll Gas von der türkischen Grenze bis nach Italien führen. Das Konkurrenzprojekt nennt sich Nabucco und führt durch den Balkan nach Österreich. Am TAP-Projekt beteiligt ist mit gut 40% auch die Axpo. Aber es gehe Schneider-Ammann nicht nur um Wirtschaftsförderung für den Schweizer Energiekonzern, sagt Sprecher Reumann.
Wir müssen gucken, dass wir unsere Energie aus verschiedenen Quellen beziehen, damit wir konstant für unseren Industriestandort über die nötige Energie verfügen.
Denn Russland hat sich als unsicherer Gaslieferant erwiesen. Deshalb, sagen die Behörden, deshalb brauche man Alternativen. Stimmt so nicht, sagt nun aber der Branchenverband der Erdgasversorger in der Schweiz. Sprecher Daniel Bechtold.
Rund 2/3 des Schweizer Erdgasverbrauchs stammen aus Europa, insbesondere aus EU-Ländern und Norwegen. Deshalb ist die Schweiz nicht auf diese neue Pipeline angewiesen, um die Schweizer Erdgaskunden zu versorgen.
Nur 1/5 des Schweizer Erdgases stamme aus Russland und dieses sei über Lieferanten in den umliegenden Ländern mit bindenden Verträgen gesichert. Der Verband der Gasindustrie stört sich an der offiziellen Darstellung der Behörden, denn der Axpo gehe es um etwas anderes.
Ziel ist, dass Erdgas nach Europa gebracht werden kann, um Strom zu produzieren.
Erdgas nicht für die Schweiz, sondern für die Axpo-Gaskraftwerke in Italien also. Sprecher Richard Rogers gibt das unumwunden zu.
Axpo wird das Erdgas aus Aserbaidschan für die Gaskombikraftwerke in Italien verwenden und auch für die Belieferung der dortigen Industrie.
In einem zweiten Schritt könnten dann aber auch Stadtwerke und Industrieunternehmen in der Schweiz beliefert werden. Sehr bedenklich sei das alles, sagt Patrick Hofstetter, Leiter Klima beim WWF. Denn Gaskraftwerke seien CO2-Dreckschleudern. Die Schweiz habe sich offiziell verpflichtet, alles dafür zu tun, damit sich das Klima nicht um mehr als 2 Grad erwärme.
Hier haben wir auch die Bestätigung der Internationalen Energieagentur, die klipp und klar sagt, wenn wir dieses 2-Grad-Ziel erreichen wollen, dann dürfen wir bereits ab 2017 keine Finanzierung von Infrastruktur mehr machen, welche fossile Energien fördern würde.
Keine neuen Gasfelder erschließen, keine Pipeline bauen und schon gar nicht in Zusammenarbeit mit einem korrupten, autokratischen Regime, sagt Hofstetter.
Generell erachten wir es als sehr problematisch, wenn sich Bundesräte für die wirtschaftlichen Interessen von einzelnen Betrieben einsetzen und gleichzeitig sowohl den Klimaschutz wie auch demokratische Grundprinzipien mit den Füßen treten.
Bei der Axpo sieht man das natürlich ganz anders. Sprecher Richard Rogers hält dagegen.
Diese Gaskombikraftwerke in Italien ersetzen alte Ölkraftwerke und damit konnte der CO2-Verbrauch massiv gesenkt werden.
Ohne die tatkräftige Unterstützung der Politik sei so ein Projekt für die Axpo zudem gar nicht möglich.
Wenn Sie als Energieunternehmen Erdgas oder Erdöl aus einem anderen Land beziehen wollen, müssen immer zuerst die beiden Regierungen miteinander in Kontakt treten. Das ist weltweit üblich.
Und schließlich diene das Projekt sehr wohl der Versorgungssicherheit der Schweiz. Was Rogers nicht sagt, das Konkurrenzprojekt Nabucco tut dies genauso. Welches Projekt am Schluss obsiegt, wird wohl nicht, wie bisher erwartet, im Juni klar, sondern erst Ende Jahr. Das hat Johann Schneider-Ammann heute erfahren, direkt von Ilham Aliyev.
Immer mehr Landschaften in der Schweiz werden mit einem Siedlungsbrei überzogen und immer mehr Menschen stört das. Das hat das Jahr zur Zweitwohnungsinitiative deutlich gezeigt. Besonders intensiv wird das Thema derzeit im Locarnese debattiert. Die wunderbare Landschaft am Lago Maggiore ist ganz besonders verschandelt worden, die Ortsbilder ganz besonders zerstört. Aus Locarno, Alexander Grass.
Wir sind in Locarno, doch die Piazza Grande und die schöne Altstadt scheinen Welten entfernt. Baukräne ragen in die Höhe, ein Hochhausskelett wartet auf die Fertigstellung, rundum werfen Renditebauten ihre Schatten. Und von hier aus führt Mauro Belgeri seinen Kampf.
Adesso noi purtroppo in questo quartiere della Trentina di una ventina di anni fa siamo neanche più a 10 oggi.
30 schützenswerte Gebäude habe es hier vor 20 Jahren noch gegeben, nicht einmal 10 seien übrig geblieben, sagt er. Die Stadtplanung sei hier total gescheitert. Seit 25 Jahren engagiert sich Anwalt und CVP-Gemeinderat Belgeri für die Rettung des architektonischen Erbes. Er brandmarkt die Neubauten am Seeufer als Schuhschachteln und Monstren.
È un mischmasch, quello che vediamo adesso, un po' così.
Was bleibe, sei ein Mischmasch von Gebäuden, die die historische Bausubstanz ablösen, 7 Stockwerke hoch, ohne Gartengrün rundum.
Una delle risposte è stata questa commissione contro le brutture.
Die Stadtregierung habe eine Anti-Verschandelungskommission angekündigt, sagt Belgeri. Zu spät, fürchtet er. Diese Kommission werde architektonische Zeugnisse kaum mehr retten können. Früher war das Quartiere Rusca bewohnt von Locarnos Bürgertum, geprägt von Villen und Gärten. Billige Hypothekarzinsen brachten das Kapital für die aktuelle Neubauwelle. Und Basis des Ganzen ist der Raumplan von 1992, der die Ausnutzungsziffer verzehnfacht hat. Architekt Renato Maginetti hält den Plan heute für überholt.
Abbiamo dimenticato da dove vengono queste normative.
Es sei vergessen worden, wie die aktuellen Regelungen entstanden seien, sagt er, wegen der Angst vor dem Feuer, weil die Bürger ihre Autos unter ihren Schlafzimmern parkieren können sollten.
Da una parte la gente identificava le case del villaggio con la miseria.
Die alten Dörfer wurden mit Armut gleichgesetzt, die Dörfer waren übervölkert, die soziale Kontrolle dort galt als erdrückend. Das amerikanische Einfamilienhaus aber wurde zum Ziel.
In realtà oggi dovremmo riproporre altri modelli che ritornano.
Es sei Zeit, findet Maginetti, zum alten System zurückzukehren. Das spart Land, es wäre ökonomischer und ökologischer. Es wäre lohnend, findet er, wilde Streusiedlungen der letzten Jahrzehnte niederzureißen. Maginetti will die Unordnung neu strukturieren. Benedetto Antonini war jahrzehntelang der führende Raumplaner im Tessin.
Cioè, dall'autostrada è vero che il territorio spesso sembra un po' trascurato e trasandato.
Von der Autobahn her gesehen scheine die Landschaft im Tessin tatsächlich vernachlässigt. Doch 50% der Fläche seien mit Wald bedeckt, nur 15% der Landschaft seien wirklich zerstört. Und vergessen gehe auch, dass sich die rechtliche Lage geändert habe.
Tribunale federale ha fatto un grande favore al territorio perché
das Bundesgericht habe das Inventar schützenswerter Ortsbilder ISOS zum gesetzlichen Maßstab erhoben. Das sei eine wichtige Waffe bei Rekursen. Und ein neues Kapitel im Tessiner Raumplanungsgesetz ermögliche die Restaurierung von Ortsbildern mit banalen Bauten. Antonini sagt, die Abzockerinitiative und die Zweitwohnungsinitiative hätten es gezeigt. Die Leute hätten genug von einer Politik, die nur ans Geldverdienen denkt.
Fanno capire come la gente veramente è stufa di questa politica legata solo alla finanza e solo ai soldi.
Die veröffentlichte Meinung ist sich einig. Teile des Locarnese sind derart verschandelt, dass sie geradezu dem Tourismus schaden. Wer Landschaft zerstört, der zerstört Geschichte. Das sagt Literaturprofessor Renato Martinoni.
Il territorio purtroppo è ferito dalla speculazione.
Das Landschaftsbild sei beschädigt durch die Spekulation, durch Ignoranz und Mangel an Respekt. Fortschrittsglaube dürfe nicht einhergehen mit einem Mangel an Respekt, sagt er.
Il territorio è una realtà molto complessa.
Landschaft sei also komplex und ganzheitlich, sagt Martinoni. Landschaft gehöre nicht nur Architekten und Urbanisten, sondern auch den Einwohnern, ihren Traditionen und Geschichten. Und Martinoni liest aus 2 Texten aus der Zeit um 1795. Das Tessin wird da beschrieben als Paradies, in dem aber auch der Teufel zu Hause sein soll.
Aus dem Tessin, Alexander Grass. Die Welt ist immer unübersichtlicher, ob es um die Zypernkrise geht, die Konflikte in Mali oder Syrien oder wieder gerade heute um die Politik gegenüber Nordkorea. Überall lähmen sich gegenläufige Interessen, verhindert Misstrauen gemeinsame Lösungen. Das kritisieren außenpolitische Vordenker Und das geben Politiker immer offener zu. Fredrik Steiger über die Konzeptlosigkeit in der internationalen Politik.
Natürlich stimmt es nicht, dass früher alles besser war. Aber früher hatten die Regierungen einflussreicher Länder zumindest Vorstellungen über ihre Ziele, wenngleich die Art und Weise, wie sie diese Ziele verfolgten, bisweilen gar zu Kriegen führte. Zurzeit jedoch scheint man in den Hauptstädten bloß noch zu lavieren. Keiner sagt das deutlicher als der große Historiker Timothy Garton Ash von der Universität Oxford.
The word fragility is a drastic understatement of the challenge we face.
Von einer fragilen Welt zu sprechen sei krass beschönigend. Er hält die vielerorts herrschende außenpolitische Ohnmacht für potenziell brandgefährlich. Wann immer in der Geschichte große Machtverschiebungen stattfanden, etwa von Spanien zu Großbritannien im 18. oder von Großbritannien zu Deutschland im 20. Jahrhundert, kam es zu blutigen Kriegen. Heute läuft die Ablösung der USA als alleinige Supermacht. Garton Ash fürchtet auch diesmal militärische Konflikte.
There is no use kidding ourselves and simply saying this time will be different. We have to explain.
Nichts deutet darauf hin, dass man es diesmal schon irgendwie friedlich hinkriege. Das, weil es ja beträchtliche, vor allem wirtschaftliche Abhängigkeiten gäbe, letztlich alle vernünftig handeln würden. Vernünftig handeln hieße zunächst, die internationale Zusammenarbeit erheblich auszubauen.
The essence of the dilemma we face, the core of that fragility, is that because of these global challenges, the objective demand for global collective action.
Doch genau diese Zusammenarbeit funktioniere ausgesprochen schlecht. In der Tat. Die UNO ist in vielen Fragen gelähmt. Selbst die viel homogenere EU steckt in einer tiefen Krise. Timothy Garton Ash war nicht allein mit seinem Alarmruf jüngst auf dem Brussels Forum, einem jährlichen Treffen von Experten und Spitzenpolitikern. Louise Arbour, die Chefin der Brüsseler Denkfabrik International Crisis Group, pflichtet ihm bei.
In my organization and crisis group we've published regularly about the decay. Institutional decay, political decay, it's all there, perfect storm. What is virtually impossible to predict is the trigger.
Es gebe zurzeit in der Welt zahllose ungelöste Konflikte, bei denen ein Streichholz eine Explosion auslösen könnte. Etwa im Süd- und Ostchinesischen Meer, rund um Nordkorea oder um Irans Atomprogramm, in Mali und im Sahel generell oder in Syrien. Wohin man schaut, Konflikte und nirgends auch nur halbwegs überzeugende Lösungsansätze.
In the case of Syria now, we have a lot of public debates about action options, but not a lot of clarity about what they purport.
Es werde ständig betont, man könne doch nicht tatenlos zuschauen, aber niemand habe Vorstellungen, mit welcher Art von Handeln was erreicht werden könnte. Wer Politik machen wolle, so die Kanadierin, müsse zunächst wissen, was er wolle.
In order to be a policymaker, you first need clarity of purpose, clarity of objectives.
Der amerikanische Politologe und Ex-NATO-Botschafter Kurt Volker meint gar ernüchtert, er sehe nirgendwo Visionen, wie man die Weltgemeinschaft näher zusammenbringen und damit die Kriegsrisiken verringern könne.
There is not in the political discourse in any of our countries right now a forward vision of how to bring this.
Bemerkenswert ist, auch amtierende Politiker widersprechen solch düsteren Lagebeurteilungen nicht. Catherine Ashton etwa räumt ein, als EU-Außenbeauftragte habe sie oft das Gefühl, als solle sie ein Flugzeug fliegen, dessen Flügel erst gerade gebaut würden.
I've often described it as trying to fly a plane while you're building the wings at the same time.
Gleich anschließend kündigte sie an, sie werde ihren Posten nach nur einer Amtszeit räumen. Auch das sagt einiges. Richtig ist, Weltpolitik ist schwieriger geworden. Aufgrund der Globalisierung hängt alles mit allem zusammen. Das erschwert es, Probleme zu isolieren und einzeln anzugehen. Dazu kommt, die Bedeutung militärischer Macht schwindet rapide. Kleine, objektiv betrachtet schwache Gruppen oder Länder mit skrupellosen, aber geschickten Strategien können übermächtigen Gegnern die Stirn bieten. Siehe Afghanistan, siehe Mali, siehe Nordkorea. Und schließlich, immer häufiger schränken innenpolitische Zwänge die außenpolitische Handlungsfähigkeit ein. Professor Charles Kupchan vom amerikanischen Council on Foreign Relations spricht von der Tyrannei der Innenpolitik.
We're in a period of what I would call the tyranny of domestic politics.
Das gilt auch und ganz besonders für die mächtigsten Akteure. Der mutwillig geschürte russische Nationalismus verunmöglicht Moskau eine rationale, den langfristigen Landesinteressen dienliche Außenpolitik. Innere Spannungen und die Macht der Militärkaste machen auch China zu einem für viele Staaten, nicht zuletzt für den Westen, problematischen Akteur, sagt Professor Mingxin Pei von der Denkfabrik German Marshall Fund.
The deeper driver of China's increasingly antagonistic relationship with the West is the lack of domestic political reform.
Auch US-Präsident Barack Obama prallt ständig auf innenpolitische Fronten. Nukleare Abrüstung, Nahostfrieden, Klimaschutz. Der mächtigste Mann des noch immer mächtigsten Landes der Welt hat kaum mehr Handlungsspielraum. Vizepräsident Joe Biden:
The threat spreads across many nations in millions of square miles, cannot and will not be eliminated overnight.
Es sei oft unmöglich, Gefahren rasch zu beseitigen. So defensiv waren US-Vertreter seit Jahrzehnten nicht. Doch Bidens Zurückhaltung ist realistisch. Politikwissenschaftler Kapchen empfiehlt deshalb, die Erwartungen an die Außenpolitik drastisch herunterzuschrauben. Die Ära sei vorbei, da notfalls stets die USA eingriffen.
We're just going to have to get used to a world in which there are problems out there and nobody sends out the fire trucks. Lower our expectations.
Man müsse sich, so Kapchen, an eine Welt gewöhnen, in der es vielerorts brenne, aber die Feuerwehr dennoch nicht ausrücke. Zwar mag man begrüßen, dass nicht immer und überall die USA Feuerwehr spielen, aber irritierend ist, dass sich in manchen Konflikten gar niemand engagiert. Nicht das großsprecherische Russland, nicht das aufstrebende China, nicht das ambitionierte Brasilien, nicht die EU und nicht die UNO.
Fredrik Steiger über die Orientierungslosigkeit in der Weltpolitik. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich Judith Huber für die Nachrichten, Jan Gröbler, am Mikrofon Roman Fillinger. Das Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und SRF Musikwelle oder rund um die Uhr auf srf.ch/Echo der Zeit.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.